Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo bei Zeit für mich. Heute gibt es wieder eine neue Folge und zwar mit der Magdalena Neuhauser vom Frauenzentrum St. Pölten. Und wir haben einige Themen, die wir besprechen wollen. Zum einen den digitalen Mutter-Kind-Pass, dann auch die verpflichtende Elternberatung. Und dann wollte ich auch noch wirklich auch auf das Frauenzentrum hinweisen, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob diese Institution so bekannt ist und ich halte sie wirklich für sehr relevant. Also, hallo Magdalena.
Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ich da bin.
Freut mich auch. Starten wir gleich mal mit dem Frauenzentrum. Seit wann gibt es denn das eigentlich und wer wendet sich an euch, beziehungsweise ja, welche Unterstützung kann ich da erfahren?
Also das Frauenzentrum, der Verein wurde 2007 gegründet und 2008 ist dann die Beratungsstelle ins Leben gerufen worden. Gegründet wurde es von der Stadträtin Renate Gamsäger damals, immer noch sehr engagiert. Und seither sind wir eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, aber auch Familien. Bei uns, also Schwerpunkt natürlich auf den Frauen und Mädchen. Bei uns wenn es schwierig wird, der noch davor gibt, der einfach schwierig ist. Frauenspezifisch Themen von bis. Von Trennung, Scheidung hin zu Gewalt, zu finanziellen Schwierigkeiten, zu Kindererziehungsschwierigkeiten, Überlastung, Wohnschwierigkeiten, Wohnunsicherheit, Generationskonflikte, also wirklich von bis, alles möglich. Wir wissen einfach, dass Frauen ganz viele verschiedene Themen mitbringen, die einfach belastend sein können. Und wir sind da ganz breit aufgestellt, gut vernetzt. Das heißt, wenn wir nicht die richtigen Ansprechpersonen sind, dann bleiben wir gern weiter. Weil wir einfach auch wissen, wo es andere Profis gibt, die ganz Spezialitäten mitbringen, wie zum Thema Wohnen oder Finanzielles. Da leiten wir dann gern weiter. Genau. Ja. Genau.
Ich glaube auch wirklich junge Frauen, sage ich jetzt einmal. Es ist jetzt nicht so, okay, ich habe ein Kind und dann, sondern auch schon davor, glaube ich, auch da kann man sich an euch wenden.
Genau, also das Frauenzentrum hat ja verschiedene Angebote. Das Frauenzentrum ist eben die Frauenberatung, die einfach ganz groß ist, die von bis ist. Da kann es wirklich um Kindererziehung gehen, da geht es aber auch vielleicht um die Frauen und Frauengesundheit. Wir haben verschiedene Workshops, wir haben Frauenrunden einmal im Monat, wo man teilnehmen kann. Wir haben Psychotherapie auf Krankenschein, wo wir da leider aktuell sowie überall eigentlich lange Wartezeiten haben. Genau, wir haben auch die Elternberatung, da kommen wir noch eher zum Sprechen im Rahmen des Eltern-Kind-Passes. Also wir sind ganz groß aufgestellt. In verschiedene Projekte kann man halt dann man darf kommen, wir sagen dann natürlich, also es gibt dann die Frauenberatung, wenn es das Thema ist, es gibt die Elternberatung, wenn es das Thema ist. Bei uns kann man aber auch über das AMS zugeschaltet werden. Also wir arbeiten auch im AMS-Kontext, das heißt in der beruflichen Wiedereinstieg, Bewerbungsberatung, wie kann das funktionieren, Bewerbungsunterlagen erstellen und so weiter. Genau, wir sind da ganz groß aufgestellt.
Ja, tatsächlich, ja, das wusste ich selbst auch nicht. Und ich habe es ja ganz schön gefunden, es läuft ja jetzt so ein Festival, die Tangente St. Pölten. Und da habe ich euch im Programm entdeckt, dass man einfach so bei euch vorbeikommen kann und sich da mal ein Bild machen kann. Wann ist denn das?
Genau, ich habe nämlich auch schon wissen, wann es ist. Es ist am Samstag, den 4. Mai. Wir haben zwei Führungen, wo man einfach vorbeikommen kann, einfach reinschneiden. Einmal um 14 Uhr und einmal um 17 Uhr. Genau, da wird eine Kollegin von uns vor Ort sein, die einfach das Frauenzentrum führt und vielleicht auch Fragen beantwortet.
Ja, dann kommen wir gleich mal zur Elternberatung. Die wird ja ab 2026, habe ich gelesen, verpflichtend. Auch ganz interessant. Wie seid ihr gerade dazu gekommen, dass ihr sagt, ja, das übernehmen wir, diesen Part bieten wir auch noch an und vielleicht auch für welche Region?
Zu der Verpflichtung muss man sagen, sie ist angedacht. Ja, jetzt haben wir
Aha.
gerade seit 2024 so quasi ein Pilotprojekt gestartet. Bis 2026 ist es angedacht, dass es eine Pilotphase ist, was aber auch freiwillig ist. Dann wird es angedacht, dass es verpflichtend kommt. Dazwischen ist noch ein bisschen eine Evaluierungsphase, wo man schaut, wie kann es funktionieren. Also das würde ich sagen, wird noch ein bisschen offen gehalten. Ganz fix ist es noch nicht. Aber warum haben wir das machen wollen? Warum haben wir gesagt, das wollen wir machen? Uns war es wichtig, die Elternberatung im Rahmen des Eltern-Kind-Passes mit dem Wissen, dass wir es eine Frauenberatung haben, also mit diesem Blick diese Elternberatung durchzuführen. Also wir kennen einfach die Lebensgeschichten der Frauen einfach sehr gut. Ja, wir wissen, wo oft die Schwierigkeiten liegen. Wir haben einfach einen sehr frauenspezifischen Blick. Und ich glaube, dass das, also es war unser großes Anliegen, einfach mit diesem Blick zu beraten, dass es nicht nur Familienberatungsstellen machen, die das einfach größer sehen, weil wir einfach mit unserer Spezialisierung nochmal was ganz Eigenes in die Beratung mitbringen. Und es uns einfach ein Anliegen ist, dass es einfach auch frauenfördernd ist, die Beratung. Genau, und da sind eben Themen wie Pensionssplitting wichtig, der Mental Load, solche Sachen, dass die auch reinfließen. War uns einfach ein großes Anliegen. Genau. Deswegen wir. Genau.
Dann kommen wir gleich nochmal auf das zurück. Ich wollte jetzt nur vorher nochmal fragen, weil du hast gemeint, es läuft schon. Das heißt, du hast vielleicht auch schon ein bisschen so einen Erfahrungswert. Mich würde es interessieren, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde das gerne in Anspruch nehmen, wie schaut das dann eigentlich konkret aus?
Genau, aktuell natürlich total freiwillig, sogar anonym möglich aktuell, weil ich das ja nicht in irgendeiner Eltern-Kind-Pass irgendwie verewigen muss, dass ja da war, sondern bei uns kann man einfach anrufen, sie einen Termin ausmachen. Wir haben die Beratung für Eltern und werdende Eltern, also von der Schwangerschaft bis zum ersten Geburtstag kann man diese Beratung in Anspruch nehmen, 50 Minuten. Wenn man merkt, da braucht es einfach mehr, dann können wir gerne einen weiteren Termin machen, ist überhaupt kein Thema. Weil einfach die Themen, die wir vorgelegt bekommen haben für das Ministerium, einfach viel zu groß sind und die kriegt man 15 Minuten eigentlich gar nicht so unter. Und wenn ich merke oder wenn die Eltern sagen, boah, das muss ich genauer wissen, dann machen wir uns einen weiteren Termin aus. Das heißt, einfach anrufen, sie einen Termin ausmachen und dann gehen wir gerne Themen durch. Und für manche ist eine Checkliste zu sagen, ha, habe ich, habe ich, habe ich. Und für die anderen ist es dann, ah, ja, muss ich auch noch oder, ja, möchte ich. Oder, ah ja, bitte, da brauche ich noch mehr Informationen.
Wie kann ich mir das ein bisschen konkreter vorstellen? Weil ich habe jetzt keine Vorstellung davon. Vielleicht, auch, was ist der Sinn dahinter, wenn man sagt, okay, es kommt vom Ministerium, vielleicht was wird damit bezweckt?
Das große Überthema ist die Väterbeteiligung. So, die Väterbeteiligung soll irgendwie gefördert werden, dass einfach, das ist, also das Projekt an sich ist irgendwie so ein bisschen als Baby von der Frau Ministerin Raab, die einfach selbst Mutter geworden ist und die irgendwie gesagt hat, das ist ihr Anliegen, dass es irgendwie so eine Beratung gibt, wo einmal alle Themen irgendwie Thema sein können, wo man am Anfang mitkriegt, worüber muss man sich alles Gedanken machen oder könnte man sich Gedanken machen. Wo kann ich hingehen, wenn es schwierig wird und so weiter. Wir haben da Themen bekommen von, also unsere Beratung ist aufgeteilt in arbeitsrechtlich, finanzielle Beratung wie Karenzmodelle, Mutterschutz, Wochengeld, Papamonat, Kinderbetreuungsgeld und so weiter. Und das andere, der große Part, für uns große Part, ist die Elternschaft, das Psychosoziale. Das war einfach auch ein großes Anliegen der Frau Ministerin, dass man dem Psychosozialen einfach ein bisschen einen Blick schenkt, weil Eltern zu werden ist natürlich rechtlich ganz was anderes, aber es ist auf der psychosozialen Ebene einfach komplett spannend, und herausfordernd teilweise und dass man da einfach gut beraten ist. Und deswegen das Arbeitsrechtliche soll einfach auch, also wenn du mich schon fragst, was ich für Erfahrungen gehabt habe bis jetzt, Väter sind sehr auf die Fakten interessiert. So, das ist das, was in der Beratung für Sie ein wichtiges Thema ist, wie kann ich, wo muss ich, wie viel und so weiter. Und die Frauen eher aufs Psychosoziale, beziehungsweise auch der Vater ist sehr interessiert am Psychosozialen, aber wenn du mich so fragst, sind die Väter sehr fakteninteressiert. Und das versuchen wir da einfach abzubilden. So. Genau. Ja.
Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man sagt, okay, jetzt ist es anonym, aber es ist dann vielleicht nicht mehr anonym? Was steckt da dahinter?
Jetzt ist es einfach nur Pilotphase. Das heißt, da gibt es nur viel Freiheiten, es gibt nur eben die Möglichkeit, das anonym zu machen. Dass es dann nicht mehr anonym ist, liegt einfach daran, dass was vielleicht ist die Elternberatung dann etwas, was eine verpflichtende Maßnahme ist, weil wenn Mutter bzw. Elternkind was, gibt es ja Teile, die verpflichtend sind, die sonst das Kinderbetreuungsgeld einschränken. Es gibt aber Behandlungen, Untersuchungen, die nicht notwendig sind, die das nicht einschränken würden. Die Frage ist, wo kommt die Elternberatung dann hin? Kommt es in den verpflichtenden Teil oder kommt es in den, es wäre schön, wenn, oder es wäre vielleicht sinnvoll, wenn? Ja. Und da ist es dann spannend, ob es, wenn es im verpflichtenden Teil ist, wird es notwendig sein, dass ich irgendwo einen Stempel drauf gebe, einen digitalen. Wenn es im freiwilligen Kontext ist, dann wird es wahrscheinlich auch weiterhin möglich sein, das einfach vielleicht anonym in Anspruch zu nehmen.
Aus deinem Erfahrungswert würde ich gerne mal wissen, also beziehungsweise ich glaube, man weiß es eh. Hast du das Gefühl, dass das Elternschaft gleichberechtigt ist?
Ganz kurz und knackig, nein. Geht sie nur nicht aus. Na, viele wollen es, viele versuchen es, viele nehmen sich es vor. Also so in der Partnerschaft sagen sie, wenn wir mal Kinder haben, dann. Und ich habe auch schon mit vielen anderen geredet, auch mit vielen Hebammen mich vernetzt und ich habe gesagt, kriegt so die Elternschaft ist etwas, also die Geburt, das ist quasi eine Krisenzeit. In einer Krisenzeit orientiert man sich an dem, was man kennt. Und was kennt man? Man kennt, wie es die Eltern gemacht haben oder wie es andere gemacht haben. So. Und das heißt, in einer kurzen, also in der Zeit, wo sie alles neu arrangieren muss, orientiert man sich kurzfristig an dem, was man schon kennt. Das heißt, es werden sie kurzfristig wieder alte Muster einschleichen, die dann wieder hart erarbeitet werden müssen. Also die neuen Schritte müssen dann wieder hart erarbeitet werden. Im Sinne von, wie haben wir es uns eigentlich vorgenommen? Wie wollten wir es eigentlich? Also da ist es dann sinnvoll und notwendig, einfach Schritt für Schritt das wieder aufzuarbeiten, damit man das irgendwie leben kann. Ich glaube aber auch, dass es gesellschaftlich und politisch noch nicht dort ist, wo es hin soll. Also dass gesellschaftlich und politisch die Gegebenheiten auf dem Moment so da sind, dass es wirklich gleichberechtigt sein kann. Ja.
Das, vielleicht können wir das auch ein bisschen konkreter ansprechen mit eben Pension. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, ja, mit dieser Überschreibung der Pension, beziehungsweise auch diesen Diskussionen darüber, dass die Bildungskarenz jetzt quasi nicht mehr nach der Karenz in Anspruch genommen werden darf, soll, solche Dinge, wo ich immer gerade denke, ja, aber gerade in der Zeit, und ich habe jetzt einen Neffen, ja, also der ist ganz neu, und ich denke mir, gerade da braucht sie ja vielleicht dann gerade diesen Schritt, oder man ermöglicht einer Frau ja einfach irrsinnig viel, wenn man ihr gestattet, sozusagen, nach diesem einen Jahr Karenz zum Beispiel, mal zu sagen, ja, wie kann es weitergehen? Vielleicht ist der Beruf vorher mit Kind gar nicht so vereinbar. Vielleicht ergeben sich einfach neue Dinge. Und ich glaube, gerade da ist sowas wie die Bildungskarenz, sei es jetzt, dass man eben auch im Betrieb eine neue Stelle übernimmt, weil kann ja sein, dass ich vorher vielleicht im Außendienst war und das geht jetzt nicht mehr so, weil sie sich nicht mehr so vereinbaren lässt. Aber das würde doch ermöglichen, dass ich dann in dem Betrieb vielleicht einfach ganz anders eingesetzt wird. Also ich denke mal, da nimmt man so viel Potenzial, Entwicklungspotenzial auch weg.
Spannende Diskussion. Ich weiß nicht genau, warum das in Zusammenhang gesetzt wird. Also warum Bildungskarenz kann man immer machen, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, passt. Aber wenn er das auch das, also warum hat das mit einer vorhergegangenen Karenz zu tun? Was hat das miteinander zu tun? Also wenn die Frau sagt, ich würde gerne in Bildungskarenz gehen und der Arbeitgeber sagt, ja, passt, was hat das noch mit einer Karenz zu tun? Also warum, also das verstehe ich nicht. Also
Also ich glaube, dass es viele Frauen nutzen und was ich gehört habe, ist, dass es einfach finanziell auch einen Unterschied macht. Also das ist de facto so. Als würde ich halt länger in Karenz bleiben oder ich teile mir das auf. Aber dann ist das auch sozusagen ein Versäumnis, ne? Weil wenn ich den Schritt gehen muss, um sozusagen ein Auslangen zu haben, dann mangelt es ja daran, dass einfach die finanzielle Sache, die finanzielle Lösung der Karenz nicht ausreichend ist, ja.
und dass
Und
Kinderbetreuungsplätze fehlen und
das
so
auch,
weiter. Ja.
ja.
Genau.
Also es wird dann einfach gecuttet und gesagt, das ist nicht mehr möglich, aber dass man vielleicht dann dort ansetzt an der Ursache, warum machen das viele Frauen, da biegt man einfach ab.
Ja, genau. Und vielleicht haben wir meinen Punkt noch nicht ganz gut gebracht. Ich denke mal, das kann doch aber die Entscheidung der Frau sein, ob sie nach der Karenz die Bildungskarenz macht. Also warum wird der, ist es auf einmal nicht mehr möglich, wenn man vorher Karenz gemacht hat? Also nicht Eltern, also ja, Karenz gemacht hat, weil man ein Kind gekriegt hat. Also warum darf das nicht einfach die Entscheidung der Frau sein,
Das
ob sie
stimmt
es zu dem
natürlich auch,
Zeitpunkt
ja.
macht? Also
Das
das
stimmt
frage ich mich
natürlich auch.
dann. Warum?
Ja,
So.
es müsste ja gar nichts dahinter stehen, sondern es könnte ja eben, ja, na, es ist im Endeffekt einfach eine Benachteiligung, ja.
Genau.
Also, ja.
Genau. Da haben wir den Punkt. Ja.
Das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Da braucht es eigentlich gar nicht viel rundherum. Es ist generell einfach, ja, nicht wirklich sehr fair.
Und wenn wir das weitergehen, ist nicht ganz fair, gehen wir zum Pensionssplitting, das du so vorher angesprochen hast. Das Pensionssplitting ist, wenn der Teil der, also man kriegt ein Kind, ein Teil ist, übernimmt die Kindererziehung, der andere Teil ist weiter erwerbstätig, dann kann der erwerbstätige Elternteil der Person, die sich um die Kinderbetreuung kümmert, bis zu 50% der Pensionsleistung, die er einzahlt, quasi auf das Konto der meistens Frau einbezahlen. Schöner Gedanke, so, dass man irgendwie den großen Nachteil, wenn man eben wirklich sich großteils für die Kindererziehung verschreibt, dass man da eben für die Pensionsleistung einfach nicht so viel einzahlen kann. Schöner Gedanke. Die Sache ist, wo wird es wieder unfair? Das ist einfach also erstens ist es eine Hohlschuld, man muss es aktiv beantragen. Die Sache ist nur, wenn der Teil, der erwerbstätig ist, also der überschreiben würde, sagt, na, er möchte das nicht, dann gibt es keinen Rechtsanspruch aktuell. Ja? Und da wird es unfair, weil es eben nicht, keinen Rechtsanspruch darauf gibt. So. Und wir wissen aus Erfahrung einfach, dass es meistens die Frauen sind, die sich um die Kinderbetreuung kümmern und die Männer dann meistens die sind, die sich weiter um die Erwerbstätigkeit kümmern. Und wenn das Paar bis zum Ende des Lebens zusammenbleibt, ist es wurscht, ob es in die linke Tasche oder in die rechte Tasche einkassiert wird. Die Sache ist nur, wenn sich Frauen oder Eltern trennen, dann meistens die Frauen sind, die dann schlechter gestellt sind. Ja, wenn es um die Pension dann anschließend geht. Genau.
Es ist ja in anderen Ländern bereits anders.
Genau, ich glaube, in der Schweiz und in Deutschland ist es schon so, dass es nimmer, also dass es automatisch so ist, dass Pensionsbedingungen automatisch in Kraft tritt und man sich aktiv dagegen einen Anspruch quasi erheben muss, wenn man das nicht machen möchte. Genau, umgekehrt zu Österreich quasi. Ja.
Interessant.
Das heißt, es würde gehen, es muss nur ein paar Hebel drehen. Ja, genau.
Vielleicht Nochmal, ich meine, ich glaube, das ist wirklich, da kann man unendlich drüber sprechen, aber vielleicht so, wir haben jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, aber wenn wir sagen, okay, der Wunsch mancher Eltern wäre, das wirklich gleichberechtigt aufzuteilen oder vielleicht zu sagen, okay, ich als Mann bleibe zu Hause. Wir haben natürlich da schon mal das Problem, dass, dass Frauen und Männer einfach fürs Gleiche ja weniger verdienen. Aber was würde es denn da brauchen? Was würde solche Entscheidungen unterstützen? Oder was würde eine Gleichberechtigung unterstützen?
Liebe Frage. was wir brauchen? Ich glaube, es braucht Männer, die sagen, wir wollen das, wir sind da und wir brauchen einen Rechtsanspruch drauf. Und wir tun uns zusammen, weil es gibt viele Männer, die sagen, es geht bei uns gar nicht, die kommt gar nicht in Karenz, weil es hat noch nie wer gemacht. Und die Policy, die Betriebspolicy lässt sowieso nicht zu. So. Aber ich glaube, dass in einem großen Betrieb, wenn da viele Männer sagen, wie will das, wir wollen das, das einfach eine Macht ergibt, gegen die man als Großer sich gar nicht mehr so wehren kann. Also im Sinne von, Väter, tut euch zusammen und holt euch, was euch zusteht. Ja? Ist jetzt wichtige Teile einer Familie. Die Kinder, also ihr seid den Kindern wichtig, die Beziehung zu euch Männern ist wichtig. Holt euch das. Aber das können nicht wir Frauen für euch machen. So. Dafür müssen die Männer einstehen, dafür müssen die Männer laut werden und ungemütlich werden vielleicht. So. Ich glaube, es braucht Führungspersonen, die in Karenz gehen, damit Männer an der Basis sehen, ah, es geht. Ja, also es gibt da Studien dazu, dass wenn in Betrieben Führungspersonen in Karenz gehen, das einfach nach unten eher dann natürlich auch geduldet wird und befürwortet wird, wenn dann wirklich Väter auch in Karenz gehen. Das heißt, es braucht Vorbilder, die sagen, das tue ich und es ist willig und es ist möglich. So. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wirklich auch die Väter erkennen, das ist mir wichtig, das will ich und wir sind da und wir sind stark und wir tun das, wir holen uns das. So. Und ich glaube, dass wir Frauen da diesbezüglich gar nicht mehr so viel tun können. Also ich glaube, Männer müssen das einfach auch in die Firmen tragen. Und es geht, dass sich einfach immer zusammentun. Ich glaube, dann ist was möglich.
Ja, also so quasi die Revolution entsteht von dem her, dass es auch gefordert wird, ne? Weil dann muss man ja nichts machen, wenn es nicht gefordert wird. Ich verstehe schon.
Genau. Das ist, glaube ich, das brennt mir irgendwie so unter den Nägeln, weil man denkt, ich würde ich gerne, also würde gern den Männern gerne helfen. So, und wenn die da sitzen und sagen, boah, es geht aber nicht. Und dann sage ich, ja, pff, aber das können nicht wir Frauen vielleicht machen. Das müsst ihr echt zusammen tun. Da gibt es eh genug, die das auch wollen. Ja. Und andere Sache nur, die Karenz, so wie man es aufteilt, aktuell sind ja zwei Monate verpflichtend für den Vater und wenn der Vater das nicht in Anspruch nimmt, verfällt es. Das ist eh schon schön, aber da geht noch mehr. Genau. Und wäre doch super, wenn irgendwie Frauen auch das gleiche Geld verdienen würden wie Männer, damit auch das Gehaltsthema so im Sinne von, naja, der Mann verdient mehr, deswegen bin ich in Karenz. Dass, wenn das auch irgendwann mal hinfällig ist, beziehungsweise wenn es einfach ein Karenzgeld gibt für alle gleich, dann ist egal. Also, wenn es genug Karenzgeld gibt für alle, dann ist egal, wer in Karenz geht, so. Da braucht man sich über das auch keine Gedanken mehr machen.
Das stimmt eigentlich, ja. Das könnte vielleicht auch was aufweichen, sage ich mal. Gibt es eigentlich, gut, wir haben jetzt erfahren, es gibt ein Frauenzentrum, aber gäbe es, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, da Männer, erhebet euch, gibt es vielleicht auch sowas wie eine Anlaufstelle für den Mann? Oder? Dann könnte man
Ja.
das jetzt vielleicht auch gleich mal postulieren oder nennen, ja?
Genau, gebe ich gern weiter. Genauso wie es die Frauenberatung gibt, gibt es auch die Männerberatung. Ich weiß jetzt in St. Pölten von der Caritas, die eine Männerberatung hat. Ich weiß in Wien, dass es eine große Männerberatung gibt. Machen super Arbeit. Genau. Also Männerberatung gibt es, muss ich nur googeln.
Okay, sehr schön. Ja, vielleicht können wir ja einfach, um wirklich der Diversität sozusagen da auch Raum zu geben, das nächste Mal ein Gespräch mit der Männerberatung machen. Das wäre ja auch ganz interessant, ja.
Wirklich super.
Gut, dann gehen wir nochmal zu unserem Thema, was wir eingangs schon gesagt haben, der digitale Mutter-Kind-Pass. Warum wird das jetzt digitalisiert? Was steht dahinter?
Warum es sich überhaupt verändert, finde ich eine spannende Frage. Ich würde mal behaupten, dass er also erst 1974 halt, ins Leben gerufen worden, aus einem guten Grund, einfach um auch die Säuglingsgesundheit und die Gesundheit der Frau einfach zu fördern. Super, super Investment, eine super Idee und wirklich, das hat sich bis jetzt bewährt und das, ich bin ein großer Fan. Und ich glaube einfach, dass daraus heraus einfach mal sich gedacht wurde, evaluieren wir es einmal. Das passt ganz gut. Also ich bin eine gute, also Freundin von Evaluierungen. Daher würde ich mal sagen, die Umdenke, dass man vielleicht ein paar Sachen dazu tut und ein paar Sachen außer tut. Und da gibt es auch Gremien gegeben, die sich damit beschäftigt haben, was kommt dazu, was weg und so weiter. Daher die Veränderung. Und die Elternberatung ist auch, also das, also der Eltern-Kind-Pass ist auch ins Leben gerufen worden, einfach um die Väter ins Boot zu holen, die Verantwortung da schon aufzumachen. Es ist nicht, die Mutter muss eben die Gesundheit des Kindes kümmern, ja, schon primär. Und es liegt aber die ganze sehr, sehr, sehr eigentlich wirklich fast alles an der Mutter. Aber das Mitdenken und was heißt das und was darf ich essen, also dass man einfach da schon die Väter hineinholt. So, oder die anderen Mütter, es gibt ja gleichgeschlechtliche Paare, einfach um das ein bisschen aufzumachen. Da gibt es ja kritische Stimmen dazu, wo ich von Hebammen weiß, die haben sich dagegen ausgesprochen, dass es aufgemacht wird, weil sie gesagt haben, dass es gibt an den Vätern so viele Rechte. Im Sinne von der Frauengesundheit, also dass sie da zu weit eingreifen könnten. Das ist ein Thema, das kann man diskutieren und das hat sich alles entführen wieder. Genau. Und warum digitalisiert? Ja, in Zeiten wie diesen ist die Digitalisierung natürlich auch da, nimmt sie auch da nicht halt. Genau, ich glaube, dass es auch ein paar Chancen mit sich bringt. Ich glaube, dass da einfach auch die Mehrsprachigkeit, also im Sinne von, dass man dann den Mutter-Kind- oder der Eltern-Kind-Pass einfach übersetzen lassen kann mit einem Klick, und dann einfach da der Zugang verbessert werden kann. Das ist, glaube ich, ein großes Plus. Ich glaube, die Hebammen haben sich auch dagegen ausgesprochen, dass er digitalisiert wird, weil die gesagt haben, naja, aber wenn irgendwer Unfall ist, dann hat man den Mutter-Kind-Pass nicht bei sich. Und dann kann man nicht schnell schauen, was ist das für eine Blutgruppe oder was auch immer. Auch hat auch wieder seine Gründe und Berechtigungen. Ja, ich glaube, in Zeiten wie diesen ist eine Digitalisierung irgendwie naheliegend. Genau. So.
Ich hätte gerne nur so eine abschließende Frage. Was würdest du jetzt so allgemein Eltern gerne mitgeben?
Oh, tolle Frage. Mit dem Beginn der Pilotphase haben wir ziemlich viel vernetzt, so mit allen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, weil man gedacht hat, die könnten mir hilfreich sein. Und da hat auch Hebamme gesagt, um ein Kind zu erziehen oder ein Kind zu kriegen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja? Und das Dorf ist einfach in der Zeit einfach jetzt aktuell nicht mehr da. So, das hat sich verändert. Man ist irgendwie dann zum Alleinstreiter quasi geworden, im Sinne von die Familie, Mutter, Vater, Kind. So, die sind dafür verantwortlich, dass das Kind groß wird. Aber man darf sie Unterstützung holen. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal also was wir uns rausgenommen haben aus der Elternberatung, dass wir sagen, die haben wir schon mal wo angedockt, die Eltern. Und wenn es mal schwierig ist, dürfen die wiederkommen. Und die wissen, wo sie hingehen. Und sie haben ihr Gesicht schon mal gesehen. Also, was ich mitgeben möchte, ist, man darf sich Unterstützung holen. Ein Kind zu kriegen ist kaputter. Also, ist einfach mehr als schön und lustig. Das auch, aber es ist viel mehr. Und man darf sich Unterstützung holen. Und das ist nicht keine Schande, das ist gar nichts. Es ist einfach nur, man darf sich Unterstützung holen, weil man muss nicht alleine schaffen. Und wir sind da. Es gibt ganz viele Einrichtungen, die werdende Eltern unterstützen. Die frühen Hilfen finde ich eine gute Ressource. Da einfach gerne anrufen. Andere Beratungsstellen, wir einfach vorbeikommen. Und wenn es nur ein kurzes Entlastungsgespräch ist, dann war es das auch gut. Genau. Ja.
Schön. Dann gehen wir zum zweiten Teil von Zeit für mich über. Ich finde, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und gerade so deine letzte Antwort war, irgendwie gibt mir so das Gefühl, das ist die richtige Übung unter Anführungszeichen, die ich rausgesucht habe. So, zum einen ist es ein bisschen lustig und ich würde auch sagen, für Kinder geeignet. Und zum anderen ist es eine Atemübung aus dem Yoga, die zur Gelassenheit beiträgt. Also wenn es einfach einmal zu viel ist, vielleicht dann kann man sich zurückziehen und das anwenden. Und laut den yoga-philosophischen Schriften wirkt es auch so, dass es eben dann zur Heiterkeit beiträgt, also kann sein. Und ich möchte die summende Bienenatmung vorstellen, Brahmari. Man erzeugt mit dem Ausatmen einen Ton, einen Summton. Das Wichtige ist, dass der Mund ist geschlossen, aber man bräuchte jetzt nicht so zusammen, sondern lässt den Mund locker. Und dadurch entsteht in den unterschiedlichen Resonanzkörpern Schwingung. Das heißt, die Durchblutung wird gefördert, das ist der eine Effekt. Und manchmal spürt man das dann so, dass vielleicht so gerade im Kopf, Hals, Brustbereich ein bisschen Wärme entsteht. Genau. Und wie gesagt, es holt ein bisschen runter. Was man machen kann, um diesen Summen im Inneren noch mehr Raum zu geben oder mehr Aufmerksamkeit zu geben, ist, dass man die Ohrläppchen da, also nicht so, sondern wirklich hier diesen Teil verschließt und zwar mit den Daumen und dann nur die restlichen Finger auf den Kopf gibt. Das ist sozusagen eine Handhaltung, ein Mudra. Und ich würde es gern so machen, dass ich leite das jetzt mal an und wir machen es gern fünfmal gemeinsam, nur dadurch, dass man ja die Ohren zu hat, wird man mich nicht hören. Das heißt, man zählt im besten Fall selbst mit. Und man erlaubt dem Ausatmen wirklich lang zu sein. Ja, also nicht so, dass ich jetzt nach Luft ringe, aber der Ausatmen darf betont werden. Und auch das hat eine beruhigende Wirkung. Durch die Nase ein und dann quasi tönen, Mund geschlossen. Probieren wir es einmal. Genau. Also im besten Fall bequem hinsetzen. Wer möchte die Ohren hier verschließen? Wenn man möchte, auch die Augen schließen, mal die Aufmerksamkeit ein bisschen nach innen bringen. Und dann durch die Nase einatmen und mit dem Ausatmen tönen.
Mm-hmm.
Nach dem fünften Mal ausatmen, kann man dann die Hände wieder lösen, vielleicht mal ein bisschen spüren. Vielleicht nimmt man Wärme wahr. Ein Pulsieren, ein Kribbeln. Nun kann man die Aufmerksamkeit wieder nach außen bringen, die Augen langsam wieder öffnen.
Ehrlich.
Ja, und ganz einfach. Gut. Liebe Magdalena, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, und ich wünsche euren Eltern wirklich auch ein so informatives, unterstützendes Gespräch, wie wir das jetzt hatten. Lieben Dank für deine Zeit.
Danke.
Ja, okay, dann auch an alle, die dabei waren, ein herzliches Danke und gute Zeit.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.